ein missionarisches Leben. Meine erste Bemerkung: In der wissenschaftlichen Theologie, in der Bibelexegese, gibt es die Behauptung, Johannes, der Evangelist, und seine Schule führten die Leser in ein esoterisches, sektenhaftes Christsein. Abgeschlossen von der Welt, orientiert an Jesus, für Heiligung ausgerüstet, ein schroffes Gegenüber zur Welt, wo man sich gewissermaßen verkriecht. Kein geringerer als Professor Käsemann hat das in einer Schrift so behauptet, aber er ist nicht der Einzige. Und ich glaube, dass diese These fundamental falsch ist, auf einem wirklichen Missverständnis beruht. Es ist richtig, dass Johannes seine Leser bis in die Gegenwart, also auch uns, dringlich einlädt, uns von der Welt, von ihrem Denken, von ihren Begierden, von ihren Lüsten, von ihrer Diesseitigkeit abzuwenden. Nicht richtig ist, dass er sagt, und wenn ihr euch abgewendet habt, kuschelt euch aneinander, wärmt euch miteinander und überdauert die Zeit, bis der Herr wiederkommt. Es ist alles böse, es ist alles schlecht. Lasst die Welt, wie sie ist, ihr ist sowieso nicht zu helfen. Das sagt er nicht. Und demgegenüber ist an zwei sehr markanten Stellen von der Sendung der Gemeinde die Rede. Ich gebe das zu, dass diese beiden Stellen nicht ausgeweitet werden können auf Dutzende von Stellen, aber sie sind so markant, so wichtig, dass man ihnen auch ihr Gewicht lassen muss. Und das ist zunächst einmal, und wenn ihr mögt, schlagt doch bitte auf, Johannes Kapitel 20. In Kapitel 20 werden ja Ostererscheinungen berichtet, einige, mehrere. Der auferstandene Jesus zeigt sich einem ausgewählten Personenkreis. Und die Hauptostererscheinung ist die vor der gesamten Jüngerschar, um genau zu sein, ohne Thomas. Und so heißt es dort von Vers 19 an, also Johannes 20, Vers 19 bis 23. Als es nun an jenem Tage, dem ersten Wochentage, in Klammern gemeint ist Sonntag, Abend geworden war und die Türen an dem Ort, wo die Jünger sich befanden, aus Furcht vor den Juden verschlossen waren, da kam Jesus, trat mitten unter sie und sagte zu ihnen: Friede sei mit euch. Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Gemeint ist die Wundmale, die er auch als Auferstandener noch an sich trug. Da freuten sich die Jünger, weil sie den Herrn sahen. Dann sagte er nochmals zu ihnen: Friede sei mit euch. Und nun kommt der Satz: Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich auch euch. Ich will versuchen, etwas später das Gewicht dieses Satzes mit euch zusammen auszuloten oder das zumindest zu versuchen. Nach diesen Worten hauchte er sie an und sagte zu ihnen: Empfangt Heiligen Geist, dem immer ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben, und wem ihr sie behaltet, dem sind sie behalten. Das heißt, diese Ostererscheinung beginnt damit, dass sie sich lebendig zeigt, Jesus sich lebendig zeigt. Sie bleibt aber nicht dabei stehen, sie mündet ein in eine klare, universale Beauftragung. Dabei muss man sich klar machen, dass für Johannes die Jünger, diese 11 hier, nicht nur 11 Einzelpersonen sind, sondern die Repräsentanten der ganzen Jüngergemeinde, indem Jesus diesen Elfen sagt, ich sende euch, so sagt er es, seiner ganzen Gemeinde, deren Repräsentanten sie sind. Sie sind wichtig als Repräsentanten, aber sie sind nicht das Ganze. Wer eine Gruppe repräsentiert, ist ein Vertreter einer größeren Gemeinschaft. Diese Sendung zielt darauf ab, Menschen die Vergebung der Sünden zu vermitteln. Das geschah in der Urkirche durch die Taufe, geschieht auch heute durch die Taufe, nicht nur durch die Taufe, aber auch durch die Taufe, vor allen Dingen durch die Taufe. Und wenn ich Taufe sage, dann ist ganz klar, es meint die Einweisung in das christliche Leben überhaupt. Das heißt, das Ziel der Sendung ist, Menschen in den Glauben hineinzuführen. Bis an den Punkt, wo sie nach Diskussionen und Fragen und Informationsbedürfnissen sagen, was soll ich tun, und ihnen gesagt werden kann, kehr um und lass dich taufen. Tritt ein in die tiefe Verbindung mit Jesus und damit auch in die Gemeinde. Das ist das Ziel der Sendung. Also nicht die Welt zu verbessern, sozusagen moralisch aufzurüsten, das ist ein ehrenwertes Motiv, aber es kommt hier nicht vor, es kommt auch sonst im Neuen Testament nicht vor, sondern sie zu Jüngern zu machen. Und damit das überhaupt möglich ist, brauchen sie den Heiligen Geist und bekommen sie den Heiligen Geist. Und die Art, wie das hier ausgedrückt ist in Vers 23, ist so gemeint, dass es nicht ein einmaliger Vorgang ist, der dann auf diese Person beschränkt ist, sodass da nur diese Person den Heiligen Geist weitergeben können, weil sie ihn als einzige empfangen haben, sondern so gemeint, dass eine Gabe des Geistes für die ganze Kirche einmalig geschenkt und immer wieder neu in Aussicht gestellt wird. Ich will mich über das Thema Heiliger Geist jetzt an dieser Stelle nicht sehr verbreitern. Das ist ein Riesenthema. Vielleicht machen wir mal ein ganzes Camp darüber, so eine Serie von Bibelarbeiten. Das hätte sehr viel Sinn und würde sehr viel Gewinn bringen. Aber eins ist deutlich, dass für das Neue Testament jeder Christ den Heiligen Geist empfangen hat. Ich sagte, jeder Christ. Diese komische Unterscheidung zwischen Charismatikern und dem Rest der Christenheit hat mit dem Neuen Testament überhaupt nichts zu tun. Manche Leute machen das, die sagen, das sind die Charismatiker und das sind die anderen. Das ist deswegen ganz nützlich, weil es so irgend so eine Schematisierung ist. Du hast deine Plakette und ich habe meine Plakette. Aber für das Neue Testament gibt es keinen Christen, der nicht den Heiligen Geist empfangen hat. Und wer den Heiligen Geist empfangen hat, ist Charismatiker. Diese Unterteilung zwischen Christen, die auch den Heiligen Geist haben, und Christen, die ihn besonders haben, das sind die Charismatiker, ist eine ganz schräge und sehr unheilvolle Unterscheidung. Also wenn mich jemand fragt, was ist ein Charismatiker, dann sage ich, im theologischen Sinne jeder Christ, im soziologischen Sinne ist es jemand, der sich der charismatischen Bewegung selber zurechnet oder sagt, er sei durch sie sehr beschenkt worden. Wenn man das so verwendet, kann man es gebrauchen. Aber dann ist es ein soziologischer Begriff. Einfach, dass man sich einer bestimmten Richtung selber zugehörig fühlt, aber nicht eine Abgrenzung. Ich will ein paar Sätze über dieses schwierige Thema sagen. Es hat in den zurückliegenden Jahrzehnten so etwas gegeben wie einen Imperialismus. Es gab einen charismatischen Imperialismus. Leute, die neue, bewegende, schöne, hilfreiche Erfahrungen mit dem Heiligen Geist gemacht haben, die echt waren, die kostbar waren, sind zu anderen hingegangen und haben gesagt, hast du das auch erlebt? Andere sagten, ich weiß nicht. Nö, vielleicht nicht. Das musst du erleben. Und erst wenn du das erlebt hast, was ich erlebt habe, gehörst du ganz richtig dazu. Und das hat wieder und wieder und wieder und wieder Verletzungen ausgelöst. Ich bin im Vorstand der Hamburger Evangelischen Allianz und ich weiß es aus Gesprächen. Wenn das nicht passiert wäre, was eben leider so oft passiert ist, wären manche Gespräche einfacher gewesen. Ich glaube schon, dass manche Christen auf manchen Gebieten von Gott mehr geschenkt bekommen haben. Es gibt Christen, die im Bereich der Heiligung, das heißt der Durchdringung ihres Denkens, Fühlens und Wollens durch Jesus, mehr Erfahrung haben als andere. Es gibt andere, die haben in dem Leiden für Christus mehr Erfahrung als andere. Es gibt manche, die haben im Weitergeben des Evangeliums mehr Erfahrung als andere. Es gibt einige, die haben in diesen wunderbaren Erfahrungen des Heiligen Geistes einen gewissen Vorsprung. Aber dass es da eine Gruppe gibt, das sind die Besitzenden, und es gibt eine andere Gruppe, das sind die Nichtse, die müssen erst noch was bekommen. Diese Aufteilung hat so viel Schmerzen hervorgerufen und hat so viel Leid gebracht und hat so viel Abwehr erzeugt. Deswegen wäre mein Rat, wenn ihr einen haben möchtet heute Morgen, von dem, was Gott euch als, ich sage mal, in Gänsefüßchen jetzt Charismatikern geschenkt hat, wenn es sich ergibt, zu erzählen, zu sagen, ja, ich habe dieses Sprachengebet, wenn du es hast. Und es bringt mir in der und der Hinsicht etwas. Und dann kann der andere ja sagen, wenn er will, ach Mensch, das ist aber schön, wie kommt man da dran? Oder jemand kann natürlich sagen, seit ich auf einer Tagung war und um eine besondere Erfüllung mit dem Geist Gottes gebetet habe, habe ich mehr Dynamik und Frische. Dann ist es aber nicht so, dass der andere dann sofort unter ein Schuldgefühl gerät, sondern er kann ja sagen, das ist ja interessant, wie wirkt sich das denn aus? Und wenn er will, kann er sagen, willst du für mich mal beten um so eine Erfüllung? Also wenn wir da es schaffen könnten, eine, wie nennt man das, in Augenhöhe Begegnung hervorzurufen, dann wäre vieles, vieles einfacher. Es gab auch den sogenannten evangelikalen Imperialismus. Es gab Leuten, denen wurde, das ist kein Märchen, denen wurde gesagt, wenn du in dieser unserer Gemeinde, ich lasse jetzt mal Denomination weg, könnte ich aber, hier in Sprachen beten willst, kann ich nur sagen, da ist auch was Schönes da draußen, da ist auch ein Platz. Die sind mit Ausschluss bedroht worden. Und es gab an dieser Stelle, ich glaube, ich kenne beides. Ich habe mich so seit 78 ungefähr um Brückenschläge bemüht, also immerhin, das ist ja nicht ganz kurz, zwischen den Lagern. Es gab auch diese harte Art, die charismatische Bewegung ist von unten, dieser Geist ist nicht der Geist Gottes, den wollen wir hier nicht haben. Und erst wenn du sozusagen dem abschwörst, wenn du so wirst wie wir, klassisch Evangelikalen, dann kannst du bei uns Zutritt haben. Das ist auch Imperialismus. Das ist ein drückendes Machtstreben. Es hat aus meiner Wahrnehmung von beiden Seiten das gegeben. Und da wäre es so gut gewesen, wenn diese Geschwister gesagt hätten, wenn es von Gott ist, freue ich mich mit dir. Ich habe zurzeit kein Bedürfnis danach, mich auszustrecken, aber ich freue mich, wenn es dich freut. Da ist viel Verletzung so herum auch geschehen. Und deswegen ist es mir wichtig, immer wieder zu sagen, wer Jesus kennt, wer Jesus gehört, wer mit Jesus lebt, hat den Heiligen Geist. Jeder kann darin wachsen, jeder. Auch sogenannte Charismatiker sollen sich bloß nicht einbilden, sie hätten alles, was Gott ihnen in Aussicht gestellt hat. Wenn die Charismatiker die Geisttaufe hätten, die die Apostelgeschichte kennen, dann sähe Deutschland völlig anders aus. Manche Leute, die gerade bis zum Knöcheln im Wasser sind, bilden sich ein, sie würden schon schwimmen. Da ist überall viel Platz zu wachsen und in tiefere Gewässer zu gehen. Aber wir sollten niemand, der Jesus kennt, den Geist absprechen und dann so eine Formulierung gebrauchen, als ich den Heiligen Geist kennenlernte. Und wir meinen damit die Geisttaufe oder so etwas. Das finde ich eine sehr, sehr gefährliche Formulierung. Nicht ein einziges Gebet, das echt ist, geht ohne den Heiligen Geist. Nicht das erste stammelnde Suchen nach Gott ist möglich ohne den Heiligen Geist. Und an Jesus zu glauben, ist absolut unmöglich ohne den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist bereit, in uns verschiedene Wirkungen hervorzubringen. Übrigens eine Fülle von Wirkungen, nicht nur ein oder zwei. Und wichtig wäre, also was ich nennen würde, eine integrale Geisttheologie, wo alle Aspekte vorkommen und wo wir sagen, wir haben alle Bedürfnisse zu wachsen in der oder der Richtung hin. Aber jeder, der Jesus hat, hat den Heiligen Geist. Was wir lernen können, ist ihm immer tiefer und tiefer zu vertrauen und immer mehr davon wegzukommen, zu sagen, ich packe es, Es gibt eigentlich Bereiche, da packe ich es nicht so richtig. Da bitte ich dann den Heiligen Geist. Was ich also sagen möchte im Blick auf unser heutiges Thema ist, hier ist ein Schlüsseltext, der ein Licht wirft auf den ganzen kommenden Weg der Christenheit, nämlich Johannes 20, Vers 19 bis 23. Und in diesem Schlüsseltext sagt Jesus, ich sende euch. Meine Gemeinde soll eine gesendete Gemeinde sein. Wisst ihr übrigens, was Sendung auf Lateinisch heißt? Missio. Missio, woraus wir dann Mission machen. Also eine gesendete Gemeinde ist eine missionarische Gemeinde. Ich möchte mit euch den zweiten großen Text angucken, auch wieder nur ein Vers, aber doch sehr umfassend gemeint. Das ist Johannes 17, Vers 18. Johannes 17, Vers 18. Das ganze 17. Kapitel umfasst das sogenannte hohepriesterliche Gebet Jesu. Darüber hatten wir schon ein bisschen uns Gedanken gemacht in einer früheren Bibelarbeit. Und in diesem längeren Kapitel steht ein Gebet Jesu drin, das lautet, wie du, gemeint ist mein himmlischer Vater, wie du mich in die Welt gesandt hast, so habe auch ich sie in die Welt gesandt. Was bedeutet dieses habe? Das ist ein prophetischer Vorblick. Denn zu dem Zeitpunkt, als Johannes 17 stattfindet, sind die Jünger noch gar nicht in die Welt gesandt. Ein prophetischer Vorblick. Jesus sieht sein Werk schon als vollendet an. Was ist anders an diesem Vers, Vers 17, Vers 18, im Vergleich zu dem Vers 20, Vers 23? Anders ist, dass hier bewusst dass der Adressat genannt wird, nämlich in die Welt. Das fehlt in Johannes 20. Und es ist hochbedeutsam, dass über die Welt auch in den Versen davor die Rede ist. Ich will es noch einmal von Vers 13 ablesen. Jetzt aber gehe ich zu dir, sagt Jesus, zu Gott, zum Vater, und rede dieses als jemand, der noch in der Welt ist, also noch nicht im Himmel, damit sie die Freude, die ich habe, vollkommen in sich tragen. Ich habe ihnen dein Wort gegeben. Wem? Den Jüngern. Und die Welt hat sie gehasst. Warum? Weil sie nicht zur Welt gehören, wie auch ich nicht zu der Welt gehöre. Hier ist also eine schroffe Trennung vollzogen. Wer Jünger ist, wer zu Jesus gehört, gehört nicht mehr zur Welt. Das heißt, nicht mehr zu diesem System der Gottlosigkeit, zu diesem System der Ideologien, der Moden, der Philosophien, die mit Gott nichts zu tun haben. Im ganzen Neuen Testament ist der Gedanke ausgeschlossen, dass man die Welt verchristlichen könnte. Das ist ein lieber Gedanke mancher Gläubigen, dass man die Welt verchristlichen könnte. Das Neue Testament sagt, die Welt bleibt die Welt. Ihre Grundstrukturen ändern sich nicht wesentlich. Es ist ein System des Unglaubens, der Angst, der Begierde, der Ideologien, der Täuschung, der Unwahrheit. Es ist gleichzeitig die Schöpfung, der Boden, auf dem wir stehen, aber es ist eine pervertierte Welt, eine pervertierte Schöpfung. Und soweit Menschen jünger sind, sind sie erst einmal aus der Welt herausgenommen und in ein Gegenüber zur Welt gestellt. Niemand kann missionarisch leben, der Teil des alten Systems ist und sich daraus nicht lösen möchte. Das wäre genauso, wie wenn jemand, der in einem tiefen Loch, in einer tiefen Grube sitzt, jemand anders, der auch darin ist, herausholen möchte, während er auch selber da drin sitzt. Wir können Menschen nur etwas Entscheidendes geben, wenn wir ein Gegenüber zu ihnen haben, wenn wir in einem Gegenüber stehen. Nur wenn wir im Lichte der Wahrheit sind, können wir denen etwas sagen, die noch durch Täuschungen, durch Lügen gefangen sind. Nur wenn wir in einer Welt der Freiheit durch Jesus leben, können wir den Gebundenen helfen. Nur wenn wir in einem echten Gegenüber sind, können wir Antworten geben. Es gibt so eine Besoffenheit unter manchen Gläubigen von der Welt. Sie möchten endlich wieder Teil der alten Partie sein. Sie möchten endlich wieder sagen, wir gehören doch auch dazu. Das ist, kommt aus einem tiefen christlichen Minderwertigkeitsgefühl. Das Gefühl, am Rande zu sein oder abgelehnt zu werden oder außenstehend zu sein, ist für sie so schmerzlich, dass sie lieber sich wieder rankuscheln und sagen, ich bin doch auch so wie du. Ein bisschen christlich schon, aber so wie du. Und wo das passiert, passiert keine Mission. Mission passiert nur dort, wo Christen einem klaren Gegenüber sagen, ja und nein. Ja zu Menschen, nein zu Sünde. Ich hörte jetzt Kassetten von einem afrikanischen Gemeindeleiter, ich will mal bewusst den Namen nicht sagen, weil sowas leicht polarisiert, die mich sehr inspiriert haben. Ich habe sie immer wieder gehört. Geistliche Botschaften hat man ja nicht dann verstanden, wenn man sie referieren kann, sondern wenn sie in einen hineingefallen sind. Und er sprach davon, dass er ein Leben führte, das sich völlig verschenkte und verschliss im missionarischen Eifer. Er sagte, in der Stadt, in der ich arbeite, löste eine Evangelisation, die sagen, den Crusade, also einen Kreuzzug, den anderen ab. Und wir waren immer auf Achse. Und ich wollte diese Stadt für Christus gewinnen. Also Mombasa in Kenia. Und dann sagte er, zeigte Gott mir, verbringe mehr Zeit mit mir, als du mit den Leuten verbringst. Und dann setzte in dieser Gemeinde eine Gebetsbewegung ein. Ich will jetzt nicht über Details reden, das ist ein bisschen anderes Thema. Und er sagte, wir machen gar nicht mehr so viel missionarisch, aber unsere Gemeinde wächst rapide, weil wir so viel Zeit im Gebet verbringen. Was heißt das inhaltlich? In der Gegenwart Gottes, in seinem Reich. Wir ziehen uns gewissermaßen aus der Welt zurück und treten in das Bewusste gegenüber zur Welt ein und wir werden so verändert, dass etwas ausstrahlt. Aber das andere ist auch richtig. Rückzug um des Rückzugs willen, Rückzug aus Angst, Rückzug wegen Berührungsängsten, Rückzug, weil man es so nett findet bei den Geschwistern, so kuschelig, das ist nicht gemeint. Es geht um einen Rückzug aus geistlichen Motiven, der dann wieder in einen Vorstoß einmündet. Ich sage mal ruhig in eine Offensive, auch wenn das etwas gefährlich ist. Aber die Kraft für die Offensive kommt aus dem Rückzug zu Jesus, dem gefüllt werden durch ihn, dem Verweilen bei ihm. Als ich das las oder neu las, dass es um diesen Vorstoß in die Welt ging, kam mir in den Sinn, dass wir ja eine globalisierte Welt haben. Ihr kennt alle dieses Stichwort. Manche begrüßen das ausgesprochen. Mein Eindruck ist, dass ein Teil der deutschen Wirtschaft das ausgesprochen begrüßt, verständlicherweise. Manche haben Angst davor, dass diese Globalisierung uns mit ihren Folgen überrollen könnte. Und auch das ist verständlich. Es gibt sicherlich so etwas wie einen Trend zu der einen Welt. Es gibt den Trend zu dem großen Weltdorf. Und gleichzeitig gibt es einen parallelen Vorgang, eine immer größere Ausdifferenzierung, immer neue Unterwelten. Es gab irgendeine Zeit, da konnte man von der Jugend in Deutschland sprechen. Heute ist das absoluter Unfug. Jugend ist ein Sammelbegriff, da sind unendlich viele Welten drunter. Es gibt in Hamburg eine bestimmte Jugendarbeit, die nennt sich Jesus Freaks. Die hat in Deutschland eine gewisse Verbreitung erlebt. Sie ist in der Ansgarkirche bei uns geboren worden. Ich habe den Pastor damals ordiniert. Das ist ein geistlicher Sohn von mir gewesen, oder ist es, der Martin Dreier. Und wir haben überlegt, ob diese Arbeit integrierbar wäre in die Ansgarkirche. Und Martin sagte, nein, Wolfram, das lässt sich nicht integrieren. Das muss ein extra Verbund sein. Ich glaube, dass er zum Teil recht hat. Ich drücke mich um eine klare Entscheidung. Es hätte vielleicht mehr Schutz bedeutet, wenn es ein Teil von unserer Arbeit gewesen wäre. Und es war auch etwas aufregend, wenn diese Typen dann zum Teil auf Rollerblades dann in den Gottesdienst abends kamen. Also Gestalten, die so etwas dunkel gekleidet waren und dann Jesus Terror Force, immerhin, das ist ja nun kein besonders frommer Ausdruck, also auf dem Rücken hatten. Manche erinnern sich noch an so einen etwas längeren Jüngling, der so mit einer weißen Ratte kam. Das war seine Freundin. Die hatte er dann so auf der Schulter. Es war also schon eine aufregende Zeit. Unsere Gemeinde hat das meiner Meinung nach toll aufgenommen. Warum ich das jetzt erzähle, hat seinen Grund darin, dass es eine eigene Welt ist. Jugend ist heute nicht mehr eine Kultur, das gibt es gar nicht. Es gibt eine rasche Abfolge von Generationen, es gibt ein paar Merkmale, Musik spielt überall eine große Rolle, aber es gibt Welten. Und wenn man so eine Stadt, eine Millionenstadt wie Hamburg vor sich sieht, dann gibt es sehr viele Unterwelten. Entschuldigung. Auch. Ich wollte sagen Subsysteme, also Untersysteme. Es gibt eine bürgerliche Welt und es gibt die Welt der Beamten, das ist sicher eine speziellere Welt, und es gibt die Welt der Künstler und der Freischaffenden. Und wenn wir das verstehen, dass wir in die Welt gesandt sind, ist es ganz wichtig in unserer Kultur, dass wir das, dass wir genau hingucken, was das meint. Wo ist mein Platz? Wohin bin ich denn gesandt? Aus unserer Gemeinde ist eine Frau rausgegangen, nicht weil sie sich geärgert hat, sondern weil sie eine Einbindung brauchte, die Arbeit unter Türken. Weil wir dafür nicht so einen Untergrund hatten, hat sie es dann gesagt, ich binde es lieber in eine andere Gemeinde an, wo da mehr Hintergrund für sowas ist. Das sind die Ausländer bei uns. Und die Türken sind auch nur eine Gruppe wieder. Und ich würde empfehlen, dass wir an dieser Stelle sehr sorgfältig sind. Eine globalisierte Welt bedeutet einerseits ein Zusammenwachsen kontinentübergreifend, was bedeutet gleichzeitig eine immer größere Ausdifferenzierung. Man muss genau gucken, wen man meint, welche Generation meine ich, vor allen Dingen welche ethnische Gruppe, also welche Volksgruppe meine ich, welche Kultur meine ich, und wenn es um Jugend geht, welche Art von Jugendlichen wollen wir erreichen. Jugend ist, das ist mir sehr wichtig, nicht gleich Jugend, sondern sie sind unterschiedlich nach ihrer Prägung und ihren Bedürfnissen, oft auch nach ihrem Bildungsstand, das hängt natürlich zusammen. Und nun das Aufregendste, aus meiner Sicht das Aufregendste. Das Aufregendste liegt nicht darin, dass Jesus sagt, ich wurde vom Vater gesandt und ihr seid von mir gesandt. Das ist auch wichtig, aber das Aufregende liegt in dem so wie. Wenn jemand sagt so wie, dann behauptet er, es gebe eine Parallele, es gebe eine Gleichgerichtetheit. Und darüber würde ich gerne mit euch jetzt nachdenken. Wo gibt es denn diese Parallele zwischen dem Dienst der Sendung Jesu in die Welt, also die Sendung aus dem Himmel auf die Erde vom Vater zu den Verlorenen, und der Sendung der Jünger? Dass es da Unterschiede gibt, ist ja klar. Wir sind nicht Jesus, wir sind nicht der sündlose Gottessohn. Wir sind nicht die Erlöser dieser Welt. Und doch gibt es bei diesem frappierenden und wichtigen Unterschied Gemeinsamkeiten. Erstens, es gibt eine Gemeinsamkeit in der Motivation der Sendung. Was ist das tiefste Motiv, aus dem heraus Menschen missioniert, also gewonnen werden sollen? Und eine sehr oberflächliche Antwort heißt, damit unsere Kirche wächst. Damit wir neue Mitglieder kriegen. Und es kann durchaus sein, dass die eine oder andere Kirche, auch die eine oder andere Großkirche, die rapiden Mitgliederschwund erlebt, deswegen ein neues Interesse an Mission hat, weil man diesem Mitgliederschwund entgegenarbeiten möchte. Es gibt dann Bischöfe, die sind nachgedunkelt. Wir kannten sie aus früheren Jahrzehnten, da waren sie relativ liberal und der Mission nicht so sehr aufgeschlossen, sind aber nachgedunkelt und heute unterstützen sie missionarische Bestrebungen. Nachdunkeln ist ein Fachausdruck, muss man nicht kennen. Manche Bischöfe dunkeln besonders nach, wenn sie im Ruhestand sind. Dann sagen sie, in ihrer Abschiedsrede sagen sie Dinge, die sie ihr ganzes Leben nicht gesagt haben, weil sie in diesem System eingezwängt waren oder sich eingezwängt fühlten. Das trifft nicht für alle Bischöfe zu, aber für manche.